Ja, wir stehen in dieser Serie, Psalm 23, der letzte Teil, der sechste Teil. Und ihr kennt ja den Psalm 23. Und das heisst dann im Vers 6, und mir, so auch dir, wird Güte und Treue, Barmherzigkeit und Liebe Gottes folgen, solange du bist, solange du lebst. Bis irgendwann musst du zurückkehren ins Haus vom Herrn und dort wieder darfst erleben und entdecken, Gottes Liebe strahlt und leuchtet über dir auf. Gottes Güte strahlt über dir auf. Ja, seine Güte und seine Treue, seine Barmherzigkeit, wer braucht sie nicht? Ich brauche sie. Gerade jetzt in den letzten Jahr, als ich hier war, in den letzten Monaten, in all dem Schwierigen und Schweren, wo wir als Gemeinde oder auch ich erlebt haben, durchgemacht haben, darf ich immer wieder merken, seine Güte begegnet mir. Letzte Dienstag hatten wir eine Übergabesitzung von meinen Aufgaben- und Verantwortungsbereichen und mir ist das schwer gefallen. Mich hätte das mögen. Ich muss es ganz ehrlich sagen, es ist mir auch nicht so reingefallen, denen so locker, fröhlich zu reden. Und am Abend habe ich dann noch lange gebetet, bis am Morgen um eins und gebetet. Und gesagt, Herr, lass mir, lass all jenen deine Güte erleben. Dann hat er noch verschiedene Telefone gemacht und erklärt oder auch gesagt, es tut mir leid, dass ich dann nicht so locker, fröhlich meine ganzen Aufgaben habe können übergeben konnte. Und trotzdem, denn am Freitag, habe ich etwas ganz Tolles erleben. In der Gebetszeit war es mir so, wie Jesus begegnet mir einmal mehr. Trotz allem Schwierigen ist mir Jesus wieder und wieder und wieder begegnet. Und heute kann ich hier stehen, vielleicht für gewisse fast ein bisschen zu fröhlich oder zu aufgestellt, aber ich bin Jesus so dankbar, dass er aufrichtet. Und das wird er auch bei dir immer wieder machen. Seine Güte belebt und tut gut. Wie der Stab, der Hirtenstab, das ist doch einfach genau das. Güte Gottes, wo einem in jedem Bereich vom Leben, sagt das emotional, gedanklich, körperlich, praktisch in den Beziehungen, sogar materiell, darf und soll begegnen. Seine Güte begegnet einem Menschen nicht erst, wenn er Christ wird oder Christus angehört oder Christus im Herz ist, sondern Güte Gottes begegnet uns schon, bevor wir überhaupt Jesus Christus haben dürfen erkennen. Ich hatte ja einen schwierigen Start in meinem Leben. Nach 4 Tagen hatte ich Hochfieber, 42 Grad Fieber. Ich bin ja zum Menziken im Aargau auf die Welt gekommen. Und unerklärlicherweise hatte ich höchst Fieber, sodass ich dann vom Kantonsspital Menziken ins Kantonsspital Aarau überliefert worden bin in die Neonatologie. Und dort habe ich verschiedenste Untersuchungen als Kind über mich ergehen, so ist mir erzählt worden. Und sie haben nicht herausgefunden, warum ich so hoch Fieber hatte. Und das ist ja tödlich, so höchst Fieber. Und da hatte es eine Schar von Christen, von gläubigen Christen, die meine Eltern Gemeinde geleitet haben. Das war damals die Heiser-Armee. Und sie haben gebetet und gebetet, Herr, erbarme dich. Zeig, Herr, deine Treue. Steh zu deinem Wort. Greif ein. Heb gütig deine Hand über meinem damals kleinen Alter und Leben. Und auf einmal, unerklärlicher Art und Weise, ist das Fieber von 42 Grad wieder ganz normal gewesen. Und der Arzt könnte heute noch nicht sagen, warum. Sie haben auch keinen Infekt gefunden, nichts. Güte Gottes, die mich am Leben erhalten hat, wo ich ganz schutzlos war. Und das tut er heute noch. Güte Gottes, die mir begegnet. Ich bin ja dann, also meine Eltern, meine Familie ist ja dann vom Aargau, an einem neuen Dienstort auf Wedischwil am Zürichsee. Darum habe ich manchmal auch so ein Zürichdeutsch. Dort aufgewachsen. Und mit 4 konnte ich noch nicht schwimmen. Und wir sind als Familie am Sonntagnachmittag mit meinem Vater und meinen drei älteren Brüdern, die jüngste war noch nicht da, die Josia, sind wir auf der Zürichsee und haben ein Ruderboot gemietet. Und meine Brüder konnten schon schwimmen, ich aber noch nicht. Und an diesem schönen Sommernachmittag, wo sie auch geschwommen haben, ich nicht, sind wir dann weitergefahren. Und ich war zinderst auf einem Ruderbötchen. Und als sie angerudert haben, hat sie mich rausgeschmissen. Und bis sie das gemerkt haben, ist schon mal eine Distanz von 15 bis 20 Meter zwischen dem Ort, wo ich reingekommen bin, und zwischen dem Ort, wo sie waren, dazwischen waren. Ich habe Kleider angehabt, die Kleider haben sich aufgezogen und mich hat es runtergenommen. Und ich mag mich noch erinnern, wie ich das Licht da sehe, reinbreche in das Wasser und denke, jetzt ist es zu Ende, mein Leben. Ich habe mein Bewusstsein wieder gefunden im Boot und mir ist erzählt worden, dass mein ältester Bruder, Entschuldigung, mich juckt es in der Nase. Ich hoffe, das sind nicht Katzenhaare oder Marianne. Ich habe herausgefunden, dass ich allergisch bin auf Katzenhaare. Haben sie dann mich wieder zum Bewusstsein gebracht, mich rausgeholt aus dem Wasser und einmal mehr ist meinem Leben Güte Gottes widerfahren. Und ich lebe. Ja, das ist lieb. Ihr müsst entschuldigen, es ist unangenehm, wenn man hier in der Nase muss. Ich kann einfach kurz schnitzen. Halleluja. Auch Güte Gottes, ein Nasentuch zu haben. Güte Gottes, die mir begegnet ist. Und dann war es so, dass wir schon mit jungen Jahren, mit 5 Jahren, habe ich meine ersten Bibelverse auswendig gelernt. Wir haben, in unserer Familie durfte ich jeden Monat einen Bibelvers auswendig lernen. Und mit 5 habe ich meinen ersten Bibelvers auswendig gelernt. Also kannst du dir vorstellen, wie viele Bibelverse das da zusammenkommen, wenn du jeden Monat einen auswendig dann musst, oder darfst lernen. Und der erste Bibelvers, der hat zu mir geredet. Das ist der Vers aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 15. Die ersten Worte, die Jesus geredet hat, nachdem er aus der Wüste gekommen ist und er gesagt hat, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nah. Kehret um und glaubet ans Evangelium. Und wie jeder Bub in diesem Alter, und ich besonders, ich hatte Energie gehabt. Und meine Eltern sind dann oft mit uns Gielen im Wald, dass wir auch die Energie haben rauslassen können, oder 5 Buben. Das kann auch Action sein, oder? Und so sind wir mit anderen Kindern auch oft im Wald gespielt. Und dort durfte ich ein besonderes Erlebnis machen mit Jesus. Ich war dort am Spielen und plötzlich höre ich die Stimme Gottes, die mir sagt, Silas, es ist Zeit, komm zu mir. Und ich konnte nicht richtig einordnen, was mir dort passiert ist. Die Stimme war so real und eindringlich, dass ich nicht mehr spielen konnte. Ich bin zu meiner Mutter gelaufen und gesagt, ich möchte mein Leben Jesus übergeben. Und dann sagt sie mir, Silas, bist du sicher? Gott nimmt dich ernst. Überleg dir das nochmal. Und ich bin dann ein bisschen traurig von dieser Feuerstelle weggegangen. Und als ich weggelaufen bin, ist wieder die Stimme gekommen, Silas, komm zu mir. Gib mir dein Leben. Güte Gottes, wo mir begegnet ist, in dem, dass er mich zu sich ruft, zu sich nimmt, sich mir zeigt. Und ich bin dann wieder zu meiner Mutter gegangen und gesagt, nein, ich möchte mein Leben Jesus übergeben. Und dann haben wir ganz einfach gebetet, sie hat mir vorgebetet, ich habe nachher gebetet und ich habe in dem Moment gewusst, ich bin ein Kind Gottes, Gott liebt mich, er ist da, er nimmt mich an. Güte Gottes, wo den Menschen so weit begegnet, dass sie selber wissen, er hat alles für sie da, damit sie jetzt nicht verloren gehen müssen. Er hat alles für dich und für mich da, dass du dir ganz sicher kannst sein, auch in jeder schwierigsten Lebenssituation. Er ist bei dir, er hat dich gern und er nimmt dich an. Ein Jahr oder ein halbes Jahr, Jahr später bin ich ja dann in die Schule gekommen. Und am ersten Schultag habe ich dann in der Zwedischwil gewohnt. Und wie das so Tradition ist, begleite ich einen die Eltern am ersten Schultag. Und wir sind die Stege durch abgelaufen, wir haben dort in einem Block gewohnt. Und dann frage ich meine Mutter, ja, wie lange muss ich in die Schule? Und dann sagt sie, ja, 9 Jahre sicher, aber lehren wirst du für das ganze Leben lang. Und der Satz ist mir nicht mehr raus. Bis heute weiss ich den. So lernen wir das ganze Leben lang. Ich lerne noch viel. Und ich hoffe, du auch. Und dann mag ich mich besinnen, dass auf meinem Schulweg eine Brücke gehabt zum Untermoos-Schulhaus, das heisst so. Und die Brücke hat eine Schlucht überwunden mit 30 Meter Abgrund. Also das ist ein Schulweg, sehr interessant, oder? Aber 1,5 Kilometer, und da sind wir nicht gefahren worden, das hat es bei uns nicht gegeben, mit so vielen Buben, da fahrst du ein paar Mal am Morgen, oder? Und ich mag mich besinnen, dass mir das auch zu langweilig war, einfach über die Brücke zu laufen. So bin ich über das Geländer von dieser Brücke und habe mich dann außerhalb vom Geländer von der einen Seite auf die andere Seite vorgearbeitet. Das ist so, das hat mir Freude gemacht. Klettern, Action. Und ich mag mich besinnen, dass mir das einmal sogar auch noch zu langweilig war. Ich dachte, ich könnte mich ja auch abhängen lassen. Und mit dem Schulsack schauen, was da ist. Und in dem Moment, als ich dann mit dem Schulsack in der Mitte der Brücke mit 30 Meter Abgrund an dem Metallgerüst gegangen bin, kannst du sie heute noch anschauen, die Brücke, sie steht noch, habe ich gewusst, jetzt habe ich keine Kraft mehr, wieder aufzukommen. Ich habe keine Kraft mehr gehabt, aufzukommen. Es hängt heute an dieser Metallgeländer, habe keine Kraft mehr gehabt, zum aufzukommen. Und ich mag mich besinnen, ich habe gewusst, Jesus ist in meinem Herz. Und ich habe einfach gesagt, Jesus, ich möchte leben. Das habe ich, glaube ich, gesagt. Jesus, ich möchte leben. Und dort ist mir etwas passiert, das ich bis heute nicht vergessen habe. Plötzlich konnte ich mit meinen Füßen in der Luft abstehen. Ich hatte etwas unter meinen Füßen, das ich drauf konnte abstehen. Und weil ich dort auf etwas abstehen konnte, bin ich wieder hochgekommen. Und als ich dann über das Geländer mich gegangelt habe, wieder geklettert bin auf die Seite, wo ich es gehört, schaue ich runter und frage mich, auf was ich abstehen konnte. Güte Gottes in Extremnis. Entweder ist die Luft hat sich verdickt, oder ein Engel hat mir eine Hand unter meinem Fuß da, ich weiß es nicht. Ein Wunder, Güte Gottes, was sogar Wunder wirkt, auch wenn wir tollpatschige, dumme Sachen machen. Also 3-4 Müsterli, ich werde dann bei der Einsegnung von Samuel Homberger werde ich dann noch ein paar mehr erzählen. Mir ist aufgefallen, dass ich euch gar nie mein Lebenszeugnis erzählt habe in diesen 6 Jahren. Und ich denke, das möchte ich jetzt zum Abschluss noch nachholen, dass ihr noch ein bisschen wisst, was mir alles so widerfahren ist. Ja, Güte Gottes, die einem begegnet. Wir brauchen Güte Gottes. Güte Gottes ist so entscheidend, damit wir nicht im Leben resignieren, hart werden, enttäuscht aufstecken, uns verschliessen. Güte Gottes, sie ist wie ein wohltuender Moment. Erich hat das kurz erzählt, was eben die schönen Sonnenuntergänge. Ein Moment von der Güte Gottes, ich habe sie angeschaut mit der Eden zusammen. Und dann habe ich gesagt, schau mal, Eden, die hat Gott gemalt, Gott hat gezeichnet. Dann sagt sie, ja. Güte Gottes, die einem begegnen. Die Güte Gottes wirkt an deinem und an meinem Leben, an jedem Leben. Und der Römerbrief beschreibt das so, das ist der Römerbrief Kapitel 2, Vers 4. Die Güte und die Langmut Gottes bewegen uns zur Einsicht oder zur Umkehr. Und das nicht nur für Nicht-Christen, sondern auch als Christen. Güte Gottes, die Langmut Gottes wenden uns wieder zurück ans Herz, an sein Herz, an sein Wesen. Und so können wir Vergebung annehmen. Wenn wir merken, Gott hat alles für uns da, er breitet seine Arme für uns aus. Er heisst dich und mich willkommen. Er nimmt uns an und vergibt uns. Dann können wir die Güte Gottes auch wieder geben. Weitergeben und wieder vergeben. In den letzten Jahren und auch immer wieder bei vielen, die ich erlebt habe, habe ich immer wieder gemerkt, ich muss vergeben. Ich muss loslassen. Und das mache ich manchmal stundenlang, bis es in meinem Herz ankommst. Weil ich merke, jetzt habe ich Frieden. Jetzt habe ich es losgelassen. Und manchmal tun wir ja Sachen vergeben, wo andere sich nicht einmal bewusst sind, was sie einem antun. Wie Jesus gesagt hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auch ich brauche eure Vergebung. Nicht nur ich vergib, sondern auch ich brauche Vergebung. Und sogar besonders. Weil wer ist schon unfehlbar? Aber wenn wir Vergebung geben können und Vergebung annehmen können, wird Versöhnung möglich. Dann kommt etwas von der Güte Gottes zum Vorschein, wo wir merken, das ist in der Welt ganz anders. Und das bewegt mich. Darum stehe ich heute noch im Dienst. Wenn ich sage, Herr, begegne mir in deiner Güte. Vergib mir, wie ich vergib. Und auch so kannst du dein Herz bewahren und sagen, Herr, ich vergibe, obwohl ich keine Entschuldigung bekomme. Ich mag mich besinnen, so ein paar Müsterchen, um das zu illustrieren. Ich habe ja meine Predigten, also ich habe ja viele Predigten gehört von meinem Vater, er ist auch Prediger. Und dann mag ich mich besinnen, dass er predigt hat und er gesagt hat, vergib deinen Feinden, lieb deine Feinde und wenn sie dich schlägt auf die eine packen, so heben auch die andere an. Und dann bin ich zu Basel gewesen, zu Kleinbasel. Und es hat 24 Kinder in dieser Schule, 4 Schweizer und 20 Ausländer. Das war damals schon so gewesen. In Kleinbasel hat es 80% Ausländeranteil von der Bevölkerung. 80%, nicht 20, 80% Ausländer in Kleinbasel. Und ich mag mich besinnen, dass ich dort damals unter Druck gesetzt worden bin, mein Pausenbrot müssen abgeben, ich musste helfen, dass sie gute Noten machen können, die Ausländer. Ich musste ihnen das Zettel und Prüfung weitergeben und habe ganz viel Schwieriges erlebt. Und ich bin nach dieser Predigt, wo sie mich wieder einmal angegriffen haben, in der Viertel von 10 Pause, und ich gesagt, Jesus vergib dir, wo er mich geschlagen hat. Ein Bub hat mich dort geschlagen und ich gesagt, Jesus vergib dir. Da bin ich gerade nochmal drunter gekommen, oder? Ich habe gerade noch ein paar Schläge eingesteckt. Oder? Da sind sie am 3., 4. hoch aus Albanien und Mazedonien. Das war gerade der Krieg dort. Da haben sie dort gerade noch mal ausgeteilt. Und ich habe gemerkt, ich soll vergeben. Und da gibt es noch ganz viele Beispiele in die Richtung, was man so erlebt in der Kindheit, in der Jugendzeit und so weiter. Und auch das gehört dazu im Leben. Das Leben ist nicht fair, das wissen wir. Das Leben ist nicht gerecht. Das Leben ist brutal. Und wenn wir merken, Gottes Güte begegnet uns, dann macht uns das immer wieder weich, zu vergeben, loszulassen, zu segnen. Zu lieben, obwohl man nicht geliebt wird. Anzunehmen, obwohl man abgelehnt wird. Still zu sein, obwohl man kritisiert wird. Und, und. Und ich denke, das ist eine Schule, wo Gott uns gibt als Christen. Weil wir sollen ja Christus ähnlich werden und ähnlich sein. Und natürlich, wir müssen nicht alles können aufs erste Mal. Das ist ein Prozess, dass Christus in uns Gestalt annimmt. Ich mag mich besinnen, dass ich einmal, mehrmals, dann wieder gesagt habe, Herr, da komme ich jetzt nicht ganz draus, was ich jetzt da erlebe. Was soll ich machen damit? Und als ich dann das losgelassen habe, vergeben habe, Jesus das anbefohlen habe, kommt mir so ein Aspekt von Gottes Güte entgegen und sagt, schau, ich habe das Gleiche auch erlebt, noch viel schlimmer. Lass dich nicht befremden, was dir widerfährt. Jeder, der Christus nachfolgt, wird auch Verfolgung, Verleumdung und anderes erdulden müssen, um meines Namens willen, heisst es. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4 und auch in anderen Stellen von der Bibel. Und wir haben oft das Gefühl, wenn wir gläubig sind, und manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir nur richtig gläubig wären, dann würde uns viel Leid und Unrecht erspart bleiben. Aber die Bibel hat das nie verheißen, dass uns Leid und Unrecht erspart bleibt. Vielmehr hat uns die Bibel gesagt, durch Leid und Unrecht wird euer Glaube vervollständigt. Und auch dann dürfen wir wissen, Gottes Güte gilt dir, gilt mir. Wir sind ja beim Abschluss von dieser Serie, vom Psalm 23. Und es hat mich gefreut, dass unser Hirte noch so einen Stecker bekommen hat. Am Seniorennachmittag, als wir den Psalm 23 und angeschaut haben, hat der Heini in einer kurzen Diskussion gefragt, ja, was ist denn der Stecker genau? Und wir hatten eine super Seniorenzeit gehabt, wo wir den Psalm 23 so miteinander im Dialog besprochen haben. Und das war so lebendig gewesen. Wir haben jeden Vers haben wir kurz angeschaut. Und, das beeindruckt mich, dass man bis am Lebensende daran festhalten kann, die Güte Gottes hat mir wohlgetan. Und gerade wenn ich die Senioren anschaue, wie viel Schwieriges das sie durchgemacht haben, und da haben wir auch in der Gemeinde Verdingkinder darunter, Frauen und Männer, die ganz Schwieriges erlebt haben, Missbrauch und. Und wenn sie dann sagen, ich liebe Gott, mir ist die Güte Gottes begegnet, dann macht mir das Eindruck. Dann sage ich, das möchte ich auch. An meinem Lebensende, hoffentlich werde ich so alt, ich weiß es ja nicht, möchte ich auch können da stehen und sagen, Güte Gottes, halt dich hoch. Güte Gottes ist das Wesen von unserem guten Hirten. Güte Gottes ist das Wesen von unserem guten Hirten. Und wenn wir sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann sagen wir damit, weil der Herr mein Hirte ist, darf ich mir sicher sein, dass mir nicht das Gericht droht, sondern mir Barmherzigkeit und Gnade und Güte zusteht, obwohl ich es nicht verdient hätte. Das ist das Evangelium. Du musst es nicht zuerst auf die Reihe bringen, bevor dir Güte zusteht. Güte Gottes ist für Sünder da und es ist für unvollkommene Menschen da, die sagen, ich kann es nicht aus mir selber. Wenn wir es aus uns selber könnten, dann wäre Christus vergeben gestorben. Dann hätte er gar nicht auf die Welt müssen kommen, dann hätte er das schon die Israeliten geschaffen in der Wüste. Wir müssen nicht zuerst vollkommen und perfekt sein. Wir müssen nicht zuerst allen alles recht machen, allen alles sein und werden. Das wirst du nicht können und ich kann es auch nicht. Und so kann ich sagen, Güte Gottes weidet mich auf einer grünen Aue, wo ich seinen Frieden darf haben und erleben in meinem Alltag. Obwohl vieles vielleicht ganz, ganz schwierig ist und eine Wüste tut gleiche. Güte Gottes führt mich sogar in der Extremnis zu dem frischen, erquickenden Wasser. Ich hatte diese Woche ein Telefongespräch mit einigen Leuten, aber eins besonders, wo mir näher gegangen ist, wo mir ein Mann erzählt hat von seinem Mobbing, von seinen schwierigen Sachen, die er erlebt hat. Und wie Gott ihn bewahrt hat, dass er daran nicht kaputt geht. Ein Mann, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der die Gaben vom Heiligen Geist hat, der plötzlich so stark in Bedrängnis kommt, dass er denkt, ich mache Suizid. Ich höre auf, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich verstehe es nicht. Und er dann sagt, aber weißt du, was mir widerfahren ist? Ich habe immer wieder neue Kraft, neue Erquickung, neue Stärke gefunden. Güte Gottes, die dich zum frischen Wasser führt, wo du nachher kannst sagen, er erquickt meine Seele. Und wir brauchen Erquickung Gottes. Die Gemeinde, ich, für meine Zukunft, brauche die Erquickung Gottes, die Restauration Gottes, die heilende, wiederherstellende Kraft Gottes und das Lebenswasser, das wir dürfen trinken umsonst, das ist der Heilige Geist. Das ist seine Annahme, seine Güte, seine Liebe. Und wenn wir uns für die wieder öffnen, kann Wiederherstellung geschehen, nicht nur für uns, sondern auch in Beziehungen, in einer Gemeinde, in einer ganzen Nation. Wenn wir Christen wieder restauriert, erquickt sind, und das geht wieder raus ins Emmental, ins Oberto. Ein Arbeitsplatz bei der Malerei. Das Inselspital Bern, wenn man irgendetwas machen muss. Das ist gewaltig. Und für das lebe ich. Dass das die Güte Gottes durch mein Leben darf weitergehen. Obwohl ich auch anders könnte weitergehen. Aber ich will nicht, dass etwas anderes von meinem Leben weitergeht als die Liebe und die Güte und die Vergebung Gottes. Und das möchte ich mir bewahren. In den letzten Wochen ist mir wieder der Vers in den Sinn gekommen, aus dem Sprüch Kapitel 4, Vers 20 bis 23. Bewahre dein Herz mehr als alles andere, denn aus ihm quillt das Leben oder aus ihm entspringt das Leben. Wenn wir unsere Herzen bewahren, in dieser Güte Gottes, auf dieser grünen Au, ist immer wieder sagen, Herr, weide mich, führe mich zum stillen Wasser, dann bewahrt unser Hirt, unser Herz. Und die Güte Gottes, die Liebe Gottes kann weitergehen, auch wenn ganz vieles schwierig ist. Ja. Und dann, wer hat es gesagt heute Morgen, dann führt er uns auf den Wegen der Sicherheit, der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Dann führt er uns durch ganz schwieriges Dürren. Und die Bibel verheißt uns nicht eine rosige Zukunft, die Bibel verheißt uns eine schwierige Endzeit. Das ist mir auch so neu bewusst worden. Wir sind nicht, wir gehen, manchmal gibt es so theologische Richtungen, die sagen, es wird alles immer wie besser. Es wird nicht einfach automatisch immer wie besser. Das wünschten wir uns so als Weltverbesserer, als Idealisten, als Friedensstifter. Das wünschten wir uns, oder? Dass alles besser wird. Aber die Bibel sagt uns genau das andere. Es wird immer wie schwieriger. Und wenn wir unser Herz bewahren, wenn wir die Liebe bewahren, dann wird die Liebe auch nicht erkalten. Dann wird die Liebe uns Kraft sein, zum Überwinden, zum Vergehen, zum Beziehungen anknüpfen und, und. Könnt ihr den Gedanken fassen? Ja, die Güte Gottes macht dann auch den Unterschied aus in solchen Momenten, wo wir bedrängt sind, so in Täler von der Finsternis. In Momenten, wo wir merken, auch wenn ich wandere im Tal der Finsternis, fürchte ich kein Unglück, denn der Herr ist bei mir. Ja, wie ist er bei mir? In der Güte Gottes. In der Güte ist er bei mir. Und wir haben ja das so illustriert. Mögt ihr euch noch besinnen? Der Oskar, der Jürgen und der Stefan Irhalt haben denn das so gezeigt, das Bild mit dem Entlarven vom Feind. Mögt ihr euch noch erinnern? Hey, komm, wir machen das nochmal, das verträgt ihr. Jetzt brauche ich nochmal 3 Freiwillige. Wer mag kurz etwas illustrieren? 3 Frauen, oder? Ja, Mann. Komm, Martin, du hast schon gerade aufstehen. Und noch jemand. Wer mag noch? Wer hat noch die Freudigkeit? Okay. Also, Ernst, darf ich dich noch bitten? Also, jetzt tue ich das nochmal sagen. Wir haben dort angeschaut, auch im Tal der Finsternis fürchte ich mich nicht. Maria, darf ich dich so gerade nehmen als Beispiel? Ja. Maria sagt, ich bin im Tal der Finsternis. Ah. Aber ich fürchte mich nicht, es läuft sie so. Ich fürchte mich nicht. In dem Tal von der Finsternis, von dem Schattental. Und jetzt kommt. Jetzt tun wir da den Martin. Er ist der Bösewicht. Jetzt ist gut. Also nur jetzt im Beispiel. Kommt auf. Darf ich hier im Schattental, oder? Darf ich? Ist illustrativ. Er ist ein Liebeschüst. Jetzt sagt ja Maria, ich wandere in einem Tal von der Schatten. Wie weiß sie, dass sie in einem Tal von der Schatten läuft? Wie weiß sie das? Noch nicht erklären. Jetzt ist er der Schatten. Kommen wir mal, Martin. Der Schatten, sie sieht jetzt vor sich ihren eigenen Schatten. Sie sieht aber auch einen Schatten, den sie bedrückt. Der Schattenwurf. Ja, genau. Ihren eigenen. Ja. Und jetzt kommt der Schattenwurf, der Martin, jetzt tue ich das mal personalisieren. Der Schattenwurf Bedrückung. Tu mal da die Hände über, wo sie möchte nehmen. Oder der Schattenwurf Krankheit, Entmutigung, Sorge. Und was macht der Schattenwurf? Maria wird immer wie kleiner, oder? Oh, und jetzt kommt ihr Erlöser. Halleluja, ihr Mann. Und jetzt ist der Mann Licht. Es braucht eine Lichtquelle hinter dem Martin, dass sie, Maria, kann verstehen, aha, weil das Licht, der Herr, bei ihr ist, alles aufdeckt, immer permanent bei ihr ist. Du mal deine Hände erheben, du hast jetzt mal die bedrückenden Arme da von Martin binden. Und jetzt merkt sie, aha, der Herr hat meinen Feind entlarvt. Der Herr hat mir den Schatten, der mich möchte bedrücken, entlarvt, weil der Herr ist mein Licht. Kommen wir danach? Und jetzt wendet sich Maria zuversichtlich zu Gott und sagt, jawohl, der Herr ist bei mir. Seine Güte zeigt mir in der schwierigsten Situation, er ist bei mir, er hilft mir. Als mein Arzt, als mein Versorger, als mein Beistand, als mein Frieden, als alles das, was wir im Psalm 23 angeschaut haben, wo Gott sich offenbart mit seinen Namen. Danke vielmals. Und jetzt, jetzt hast du es können merken. Das ist der Name Yahweh Shammah, der allgegenwärtige Gott. Und er sagt, ich bin bei dir, ich fürchte kein Unglück. Und warum hätte er sagen, ich fürchte kein Unglück, wenn er gewusst hätte, in all diesen Bedrängnissen, der Herr ist grösser. Das ist der allgegenwärtige, allmächtige Gott. Und der kann uns immer noch ganz Schwieriges begegnen. Wir müssen ja alle mal sterben. Und Leid und Unfall gibt es. Da können wir ja nicht ausklammern und verneinen. Schwieriges und Ungerechtes gibt es. Aber der Herr ist da. Und wie ist er da? In seiner Güte. Und darum muss ich nicht das Unglück und das Gericht und Fluch oder Verdammnis fürchten, sondern ich darf mir sicher sein, gerade in diesen ganz schwierigen Momenten, er umgibt mich. Er nimmt mich als ein Erfeli, sagt Maria, wie ist so schön. Er nimmt mich, er gibt mir Geborgenheit. Er gibt mir neuen Halt oder richtet mich neu auf oder er erquickt mich. Und das ist mir so lebendig geworden. Und weiter heisst es ja dann, bevor der David kann sagen, mir wird folgen mein Leben lang Gottes Güte und Barmherzigkeit, solange ich bin, sagt er, im Angesicht von meinen Feinden deckst du mir den Tisch. Und du salbst mein Haupt mit Öl. Das ist die Erneuerung von der Biografie. Und du lässt meinen Lebensbecher überfließen lassen. Es ist ganz schwierig zu sagen, mir folgt Güte Gottes und Barmherzigkeit und Liebe, wenn wir innerlich leer sind. Das ist ganz schwierig. Da kommt man sich fast ein bisschen speziell vor, wenn man etwas proklamiert, das nicht ist im Herz. Oder wenn man soll sagen, ja, Gott ist gut, einem Schwierigen, wenn man es aber nicht so fühlt, wenn man es nicht so merkt, dann ist es schwierig zu sagen, Gott ist gütig und treu und lieb. Dann haben wir das Gefühl, Gott ist ungerecht. Warum lässt er das zu? Hätte ich eingreifen und es verhindern. Aber wie es oft so ist, bei Jesus hat er auch nicht den Weg vom Leiden ihm erspart, sondern uns damit der Lösung gebracht. Und manchmal gehen wir einen Weg auch vom Schwierigen und wenn wir den festhalten, dann bewährt es unseren Glauben und wir werden vervollständigt in unserer Hoffnung. Wir werden gestärkt in ihm. Unser Glauben muss sich bewähren, muss Geduldsproben erdulden. Unser Glaube wächst auch mit schwierigen Sachen. Und jetzt sagt der David zum Abschluss, und das ist auch mein Abschluss, mir wird Güte und Barmherzigkeit folgen, solange ich bin. Bis ich einkehr ins Haus vom Herrn. Der David hat nicht gesagt, wenn ich dann stirb, droht mir das Gericht. Obwohl der David ganz viele Fehler gemacht hat. Also er hat ja ganz viel falsch gemacht, der David. Wer kennt ein bisschen die Biografie von David im Alten Testament? Also er ist ja nicht ein Engel gewesen, oder? Aber er hat Buss da, er hat seine Sünde öffentlich bekannt, vor dem ganzen Volk. Und dann hat er sich dafür gewiss gewesen, wo er Gott um Vergebung gebeten hat für seine Sünde, auch gebetet hat um Wiedergutmachung, Wiederherstellung bei dem, was er falsch gemacht hat, dass ihm Güte wird folgen. Wenn wir unsere Sünden und unsere Verfehlungen und unser Unrecht bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns aller unserer Sünden und aller unserer Unrecht, die wir da haben, vergibt und uns reinigt mit seinem Blut. So heisst es im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Und da kannst du sagen, auch wenn ich vieles nicht verstehe im Leben, irgendwann werde ich einkehren in das Haus vom Herrn. Und dort droht mir nicht das Gericht, die Verdammung, die Verweisung im Feuersee, sondern mir steht die Tür offen ins Haus vom Herrn. Und an dem halte ich fest, das ist der Grund, warum ich Christ bin. Und das ist der Grund, warum ich Christ will bleiben. Das ist ein Grund, warum man sich weiter will dienen will. Und will meine Gaben investieren, will ich festhalten daran, dass mir die Güte Gottes begegnet und mir zusteht, weil ich nicht selber muss gerecht sein muss, sondern weil ich in seinem Wesen, in ihm, was er da hat, Gerechtigkeit und Annahme gefunden habe. Und so auch du, so auch die Gemeinde für euren Weg. Sie wendet uns zu ihm, die Güte Gottes zieht uns an sein Herz. Und da kann ganz viel wieder heil werden, kann wieder gut kommen, kann wieder aufgebaut werden, kann wieder belebt und gestärkt werden, kann stark werden, damit die Welt erkennen kann, dass hier unter den Christen, unter denen, die ihn lieben, er gegenwärtig ist. Wenn wir das leben, dann wird die Welt erkennen, hey wow, das sind Menschen und Frauen, das sind Männer und Frauen, die einander vergeben können, das brauche ich auch. Und dann wird das ansteckend sein. Ich habe meine Predigt ein bisschen abgeändert. Das war eher ein bisschen aus dem Fluss, ein bisschen frei. Ich habe gedacht, ich schreibe mir alles auf, damit ich etwas vergisst. Aber ich habe das Gefühl, das ist genug für heute. Ich danke dir herzlich. Ich war an den letzten 3-4 Sündigen auswärts am Predigen und werde auch die nächsten Sündigen auswärts am Predigen sein, am Morgen wie am Abend. Deswegen bin ich auch nicht da. Also ich bin nicht da, weil ich euch nicht gerne habe, sondern weil ich Dienst da. Und so bitte ich um euer Verständnis, wenn ich halt jetzt je länger wie mehr nicht mehr gleich kann hier sein und präsent sein. Von dem her, tun wir noch ein Lied hören und beten.